Für die meisten von uns ist Fliegen heute fast wie Busfahren. Es ist selbstverständlich und ich glaube, gerade ihr, die ihr diesen Podcast hört, habt Spaß daran. Wir genießen es, im Flugzeug zu sitzen und abzuheben. Wir vertrauen den Crews und der Technik. Aber es gibt auch Menschen, die haben richtig Panik vom Fliegen. Für die ist es ein Albtraum, in ein Flugzeug zu steigen. Wie denen geholfen werden kann, darum geht es in dieser Folge.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. LAT, die Lufthansa Aviation Training, die ist unter anderem eine Flugschule. Da werden die Pilotinnen und Piloten ausgebildet. Die LAT hat diverse Simulatoren an Standorten in ganz Europa verteilt und LAT bietet auch Seminare an für Menschen mit Flugangst. Das Ziel? Genau diese Angst zu nehmen. Dazu habe ich mich mit zwei interessanten Gesprächspartnern verabredet. Einmal mit Sebastian Wilken, er ist bei der LAT für diese Seminare zuständig, und mit Dr. André Wannemüller von der Ruhr-Universität Bochum, genauer vom Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit. Mit ihm fangen wir an. Hallo, Herr Wannemüller.
Ja, guten Tag. Hallo, Herr Scheffelmeier.
Sie haben mit der LAT zusammen ein Seminar entwickelt. Wie sind Sie drauf gekommen?
Ja, ich beschäftige mich seit einigen Jahren, das ist immer wieder überraschend, wenn man so drüber nachdenkt, wie viele es mittlerweile schon sind, so ungefähr 15 Jahre, damit, dass wir für Menschen mit Angststörungen sind so die häufigsten psychischen Probleme, die wir kennen, dass Menschen mit Angststörungen tatsächlich effizientere Behandlungsangebote bekommen, denn wir wissen, Angststörungen, zu denen natürlich auch Phobien, phobische Störungen und auch die Flugphobie zählt, sind gut behandelbar. Die sind auch relativ kurz behandelbar, was wir noch nicht so wirklich wussten, als wir mit unserer Forschung angefangen haben, ob die auch tatsächlich in so Großgruppensettings, wo also viele Menschen mit dem gleichen Problem an einem Tag ihre Angst angehen, auch wirksam sind. Und das haben wir sozusagen in den letzten 10, 15 Jahren dann mit ganz vielen unterschiedlichen Ängsten ausprobiert und immer wieder gesehen, Mensch, das klappt. Vielleicht können wir auch später noch darauf eingehen, warum das vielleicht auch so gut klappt mit Menschen, die alle an dem gleichen Problem leiden, in so eine Behandlung zu gehen. Und als wir dann gemerkt haben, das funktioniert, haben wir uns dann eben auch an die Flugangst dran getraut und über den Weg dann eben auch so ein Programm entwickelt, wo es dann darum geht, mit Menschen an einem Tag gemeinsam die Flugangst anzugehen. Und machen das jetzt zusammen mit der LAT ja seit einiger Zeit.
Rund ein Drittel der Menschen fühlt sich unwohl im Flugzeug, sagen Studien. Das klingt erstmal viel, wenn man sich jetzt mal so ein A350 vorstellt. Und im Prinzip ein Drittel der Menschen, die da drin sitzen, fühlen sich unwohl. Wie viele haben so richtig Angst im Flieger? Können Sie das prozentual irgendwie zeigen und sagen?
Also es ist tatsächlich so, dass wenn man Menschen fragt, ist das eine komische, unangenehme Situation, dann sagen wirklich sehr, sehr viele, oh, Fliegen ist nicht irgendwie sowas Alltägliches für mich. Und ich fühle mich dabei tatsächlich auch immer irgendwie so ein bisschen angespannt und unwohl. Wenn man dann aber so harte Phobiekriterien anlegt, also sprich sowas wie wirklich Vermeidung von wichtigen Terminen, die irgendwie nur mit dem Flugzeug erreichbar sind, Leidensdruck, also dass Menschen wirklich beispielsweise Familienangehörige nicht besuchen können, weil die in Übersee wohnen und sie dort irgendwie nicht hinkommen, dann reduziert sich das doch extrem. Außerdem kommt es natürlich auch darauf an, wie stark ist die Angst tatsächlich in der Situation ausgeprägt. Wenn man also all solche Kriterien zugrunde legt, dann sind es dann am Ende nur noch so, es kommt immer auch wieder ein bisschen auf die jeweilige Studie, auf die Messinstrumente an, mit denen es erhoben wurde, so zwischen 2 und 4%, die dann wirklich auch so im klassischen Sinne phobisch sind.
Welche Symptome bekommen die dann, wenn die im Flugzeug sitzen? Was passiert da mit dem Körper?
Also es ist tatsächlich so, dass normalerweise solche phobischen Reaktionen, eigentlich fast egal, ob das jetzt eine Phobie beim Fliegen ist oder in anderen Situationen, sich immer durch solche Symptome auszeichnen, die mit so einer körperlichen Aktivierung einhergehen, mit so einer sehr schnell anflutenden, starken körperlichen Aktivierung. Das können also so Sachen sein wie, dass man plötzlich Herzrasen kriegt, dass man anfängt zu schwitzen, dass man sich total unruhig und angespannt fühlt, damit einhergehend dann auch solche Gedanken hat wie, oh Mann, das kann ich überhaupt nicht so lange aushalten, wie soll ich das hier nur schaffen? Einige dann auch sofort irgendwie daran denken, wenn ich jetzt in der Situation hier gleich wirklich eine richtige Panik Panikattacke kriege, dann komme ich ja hier nicht raus. Also dann sozusagen auch tatsächlich Konsequenzen aus der Angst befürchten, die dann sich in der Flugsituation zeigen. Und das macht es dann natürlich für die Leute in der Regel wirklich zu einer ja, extrem stressvollen und angstvollen Erfahrung, wenn die dann mit solchen Symptomen in den Flieger einsteigen.
Was sind da die Auslöser? Ist das angeboren oder entwickelt man das im Laufe seines Lebens?
Also tatsächlich sind uns phobische Ängste nicht angeboren, sondern die müssen wir sozusagen im Laufe des Lebens irgendwie erwerben. Und Menschen unterscheiden sich schon so ein bisschen damit, wir kennen auch immer besser oder dadurch, wir kennen auch immer besser die Faktoren, die dazu beitragen, wie anfällig sie für die Entwicklung von situativen Ängsten sind. Da spielen genetische Faktoren eine Rolle, da spielen aber auch Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise, wie ist so der Umgang mit Angst in der Familie tradiert? Komme ich also eher aus einem Elternhaus, wo, sobald ich Angst hatte, alle um mich herum gesagt haben, ach Mensch, komm doch lieber rein und wir trinken mal zusammen eine Tasse Kaffee und beruhig dich erstmal, eine Tasse Tee in dem Fall, wenn man noch ein Kind ist. Oder gehöre ich eher zu der Familie oder zu den Familien, die sagen, Mensch, jetzt bist du gerade vom Dreier gesprungen und auf den Bauch geklatscht. Geh lieber noch einmal hoch und spring noch mal runter, sonst hast du nächste Woche Angst davor. Also solche Aspekte spielen tatsächlich eine Rolle, wie ich mich sozusagen in bestimmten Situationen, also welche Vulnerabilität, welche Verletzlichkeit ich mitbringe, um in bestimmten Situationen dann auch mit Angst zu reagieren. Und bei so phobischen Störungen geht es tatsächlich vor allen Dingen darum, dass man dann in den Situationen auch irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht hat. Also beim Fliegen ist das dann häufig sowas wie, dass man auf einem Flug mal irgendwie so eine Out-of-Normal-Erfahrung gemacht hat. Sprich, man hatte plötzlich starke Turbulenzen, mit denen man nicht gerechnet hat. Es gab einen medizinischen Notfall an Bord. Das Flugzeug musste durchstarten aus irgendwelchen Gründen. Also es sind Dinge passiert, mit denen ich nicht gerechnet habe und die dann in der Situation irgendwie sofort so ein Angsterleben auch gezeitigt haben. Und wenn ich dann im Anschluss an so eine Erfahrung auch noch mit Vermeidung reagiere, also sprich solche Situationen dann wirklich auch ja, versuche zu umgehen, dann habe ich eigentlich so alle Zutaten zusammen, die es braucht, um dann auch so eine phobische Störung wirklich zu entwickeln.
Weil tatsächlich Kinder haben jetzt keine Angst vorm Fliegen, oder? Also die finden das vielleicht manchmal uncool, wenn es dann eng ist oder vielleicht der Druck dann beim Steigen im Ohr dann irgendwie nicht so richtig hinhaut. Aber so tendenziell hat ein Kind doch jetzt kein Problem mit Fliegen.
Grundsätzlich erstmal nicht, was natürlich auch vor allen Dingen daran liegt, dass Kinder ja die Gefahr, die potenzielle Gefahr, also Fliegen ist überhaupt nicht gefährlich, aber die Gefahr, die Menschen sozusagen immer antizipieren, wenn sie ans Fliegen denken, nämlich, dass man sich dann einer Technik ausliefert, die ja prinzipiell irgendwie auch mal kaputt gehen kann und dann zu katastrophalen Konsequenzen führt, nämlich zum Absturz oder zu anderen Katastrophen während des Fluges. Das können Kinder so ja noch gar nicht antizipieren. Das heißt, die haben erstmal grundsätzlich keine Angst in solchen Situationen. Was natürlich ganz schnell passieren kann, ist, und da haben Kinder auch eine Antenne für, und das kriegen die sehr gut mit, wenn die merken, Mensch, beispielsweise der Papa, der ja normalerweise eigentlich vor gar nichts Angst hat, der wird immer fürchterlich aufgeregt und unruhig, wenn es in Urlaub geht. Und es ist immer eine Riesendiskussion vorher, ob es nicht doch besser wäre, lieber zur Ostsee zu fahren, weil es da ja auch schöne Strände gibt, sondern sich dann wirklich ins Flugzeug zu setzen. Und wenn dann Kinder sozusagen, gerade auch so die wichtigen Bezugspersonen, die Eltern in solchen Situationen beobachten und mitkriegen, denen geht es nicht gut, die haben Angst, hier ist irgendwie was Gefährliches, dann geht das oft rucki-zucki, dass die sich dann eben auch so eine Angst eigentlich schon aneignen, obwohl die natürlich so nicht irgendwie angeboren mitgebracht haben. Also man redet dann in dem Fall von so einem Modelllernen.
Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Ostsee und Mittelmeer, ich wüsste, welches Meer ich wählen würde.
Ich auch.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Fliegen ist nicht gefährlich und das stimmt ja auch. Der Weg zum Flughafen mit dem Auto ist um ein Vielfaches gefährlicher. Warum hilft diese Info, die ja faktisch belegt ist, den Betroffenen nicht?
Das ist eine total gute Frage. Also es gibt so verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ein ganz wichtiger ist, dass anders als bei der Flugreise, wo ich mich dann sozusagen da in diesen Flieger setze und mich einfach darauf verlassen muss, dass die Technik hält, dass die Piloten ausgeschlafen sind, nicht alkoholisiert jetzt das Flugzeug steuern, habe ich beim Autofahren gerade wenn ich vielleicht auch noch selber Fahrer oder Fahrerin bin, immer den Eindruck, naja, wenn irgendwie eine kritische Situation auftritt, ich kann ja was unternehmen. Also das heißt, ich habe immer so ein bisschen so ein Kontrollerleben, was mir in der Regel unheimlich hilft, um in solchen Situationen dann eben keine Angst zu haben. Dieses Kontrollerleben haben die meisten Menschen auf Flugreisen eben nicht, sondern eher so den Eindruck, ich bin hier auf Gedeih und Verderb dieser Technik ausgeliefert, die ich nicht verstehe. Gerade das Fliegen ist ja auch nochmal so was Mysteriöses. Wieso bleibt so ein 200-Tonnen-Vogel da irgendwie in der Luft? Kann man oft nicht so richtig nachvollziehen und man traut der ganzen Sache auch nicht und man muss sich da jetzt so einlassen, ohne dass man irgendwas machen kann. Also dieser Kontrollverlust ist ein wichtiges Thema. Und das zweite wichtige Thema ist, dass wir im Bereich des Fliegens immer davon ausgehen, wenn was passiert, dann ist es endgültig. Also dann sind wir auf jeden Fall auch tot. Das heißt, oft wissen Leute, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist vielleicht gar nicht so richtig hoch. Menschen mit phobischer Flugangst überschätzen meistens trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, noch dramatisch. Aber die gehen nicht davon aus, dass jetzt mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit das Flugzeug abstürzt, sondern die sind eben auch nicht bereit, diese Unsicherheit zu tolerieren. Und sei sie auch noch so winzig, wenn klar ist, das Ergebnis ist aber katastrophal. Und das unterscheidet dann vielleicht auch wieder die Reise zum Flughafen vom Fliegen, weil man bei einem Autounfall eben doch oft davon ausgeht, naja, da knallt es vielleicht einmal ordentlich, aber man ist nicht sofort tot oder man hat noch eine gute Chance, das auch irgendwie zu überleben und weiterzumachen. Und da geht man eben beim Fliegen nicht von aus. Das heißt, in dem Fall hat man eine völlig herabgesetzte Unsicherheitstoleranz. Man ist also auch nicht bereit, das kleinste Risiko in Kauf zu nehmen, was man tatsächlich ja in den meisten anderen Lebenssituationen absolut macht, ne? Also nichts im Leben ist sicher und das wissen wir auch eigentlich. Es gibt viele Situationen, wo uns potenziell was passieren könnte, aber da machen wir uns eigentlich, wie sagt man so schön, oft gar keinen Kopf drüber, weil da haben wir ja die Sachen im Griff und da wären wir ja selber schuld, wenn irgendwie Dinge schieflaufen würden und nehmen sozusagen oft so eine ganz andere, übrigens auch manchmal tatsächlich verzerrte Kontrollwahrnehmung wahr, zugunsten, dass wir ja eigentlich selber steuern können, ob alles gut geht oder eben nicht.
Wer ist denn eigentlich häufiger betroffen, Frauen oder Männer?
Das ist tatsächlich ein Bild, was sich so durch alle phobischen Störungen und auch durch die allermeisten Angststörungen durchzieht. Frauen sind tatsächlich häufiger von Ängsten, Angstproblemen und auch von so phobischen, situativen Ängsten betroffen als Männer. Das Verhältnis ist so zwischen 6 zu 4 und 7 zu 3 pro Frau. Also es gibt schon deutlich mehr Frauen. Da gibt es verschiedene Erklärungsansätze.
Männer sind nicht intelligent genug, die machen sich keinen Kopf.
Ich hoffe, dass das nicht so ist. Aber tatsächlich haben Männer oft, und das gilt nicht nur für psychotherapeutische, sondern auch für medizinische Leistungen, ein ganz anderes Inanspruchnahmeverhalten. Das heißt, es ist leider immer noch so ein bisschen tradiert, dass man so als Mann, Stichwort Indianer kennen keinen Schmerz, eher Probleme versucht, mit sich selber auszumachen und es noch viel häufiger sozusagen auch so als persönliche Schwäche verstanden wird, wenn Menschen wegen so einem Problem wie jetzt irgendwie Flugangst oder einer anderen phobischen Störung dann wirklich Hilfe aufsuchen. Da tun sich Männer oft viel, viel schwerer mit als Frauen. Das heißt, es muss also gar nicht unbedingt nur ein Problem sozusagen in der Prävalenz sein, sondern es kann auch eine Beeinflussung geben in Bezug darauf, welche Männer und welche Frauen erfassen wir denn. Wir erfassen natürlich normalerweise die Leute, die dann auch wirklich Hilfsangebote in Anspruch nehmen oder Hilfe ersuchen. Das machen Männer seltener, aber es gibt tatsächlich auch Hinweise darauf. Auch das ist ganz interessant. Wir kommen der Frage da auch auf genetischer Ebene immer so ein bisschen näher, dass es wirklich auch eine genetisch erklärbare, muss mich da vorsichtig ausdrücken, weil man ansonsten immer so den genetischen Einfluss so überschätzt. Der ist nicht so groß, wie man denkt, aber es gibt so ein bisschen so eine genetische größere Neigung wohl von Frauen, Angstprobleme zu entwickeln als Männer, ohne dass wir da jetzt schon hundertprozentig wüssten, was da auf biologischer Ebene los ist. Gibt es aber in letzter Zeit häufig Studien, die so in die Richtung gehen. Also es scheint irgendwie so eine gewisse Vulnerabilität zu geben in Bezug auf weibliches Geschlecht, was wirklich so biologische Aspekte angeht, aber auch unter Umständen wirklich ein anderes Inanspruchnahmeverhalten. Und dementsprechend kommen solche Zahlen dann zustande.
Herr Dr. Wannemüller, Sie bleiben bei uns. Wir machen die Runde jetzt noch ein bisschen größer und begrüßen von der LAT den Mann, der die Seminare ja immer mit im Blick hat. Und das ist Sebastian Wilker. Und der ist uns jetzt zugeschaltet aus Buenos Aires. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Scheffelmeier.
Vielen Dank, dass Sie für uns extra früh aufgestanden sind. Es ist jetzt 20 Minuten nach 6. Das tut mir ein bisschen leid.
Ach, kein Problem. Das mache ich sehr gerne.
Das ist sehr schön. Vielleicht können Sie uns erstmal einmal sagen, welche Menschen sind das, die an Ihren Seminaren teilnehmen? Was sind das für Leute?
Tatsächlich haben wir da ein ganz breit gestreutes gesellschaftliches Bild. Also wir bieten das ja teilweise auch für Jugendliche an. Das heißt, man kann 14 sein, man kann aber auch sozusagen bis ins hohe Alter an diesen Seminaren teilnehmen. Und wir haben auch vom beruflichen Hintergrund sozusagen alles Mögliche dabei. Da kann die Geschäftsführerin dabei sein, da kann der Student dabei sein, die Bürokraft. Jeder hat am Ende seine eigene persönliche Motivation, warum man eigentlich an diesem Seminar teilnimmt. Also ob es die Urlaubsreise jedes Jahr ist, die man tatsächlich antreten möchte, ob man seine Kinder sehen möchte, die am anderen Ende der Welt wohnen. Am Ende ist tatsächlich diese persönliche Motivation der ausschlaggebende Punkt, warum die Menschen sozusagen zu uns ins Seminar kommen. Weniger tatsächlich der berufliche Hintergrund. Es kann natürlich sein, dass jemand, der beruflich häufiger fliegt und dann sozusagen eine Flugangst entwickelt hat oder schon hatte, vorher diesen Beruf angetreten hat, dann die Motivation aus beruflichem Kontext vielleicht noch unterstützt wird. Aber wie gesagt, wir sehen ein sehr bunt gestreutes Bild von Jugendlichen bis ins hohe Alter, die da an unseren Seminaren teilnehmen.
Lufthansa Aviation Training macht ja so viel, ne? Also da werden Pilotinnen und Piloten ausgebildet, das Training findet statt in mehreren Ländern, Airlines aus der ganzen Welt nehmen das in Anspruch. Warum dieses Seminar? Also ich kann mir vorstellen, dass man mit einem Simulator wahrscheinlich mehr Geld verdienen kann.
Korrekt. Also unser Interesse ist tatsächlich nicht irgendwie finanziell sozusagen da ein Seminar aufzubauen, um am Ende sozusagen da etwas für die Lufthansa-Konzern sozusagen zu machen als gewinnorientiertes Seminar, sage ich mal. Sondern unsere Motivation ist tatsächlich, dass wir versuchen, Leute davon zu begeistern, wie schön Fliegen sein kann. Ich erlebe es, ich bin ja gerade nach Buenos Aires geflogen. Für mich ist das ein besonderes Erlebnis, die Welt zu entdecken. Wir wollen sozusagen daran teilhaben, Menschen zu motivieren, ins Flugzeug zu steigen, auch hinter die Kulissen sozusagen einen Einblick zu bekommen, sage ich mal, zu sehen, wie ist es sicher? Was machen Piloten? Oft ist die Cockpit-Tür ja zu. Man bekommt gar keinen Kontakt, sage ich mal, zu den Leuten, die vorne, sage ich mal, am Steuer sitzen. Und wir wollen sozusagen den Menschen ermöglichen, eigentlich diese Erfahrung zu machen, an Bord zu kommen, zu zeigen, dass die Lufthansa-Gruppe eines der sichersten Airline-Gruppen dieser Welt ist und dass mit uns das Fliegen sozusagen möglich ist und wir die Möglichkeit schaffen, andere Kulturen, andere Länder zu bereisen und die Flugangst diesem Ganzen nicht im Weg stehen sollte.
Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie mit der 747-8 von Frankfurt nach Buenos Aires geflogen sind?
Das ist korrekt, ja. Eines der schönsten Flugzeuge überhaupt.
Definitiv. Haben Sie da in dem Flugzeug Leute gesehen, wo sie das Gefühl hatten, na, da fühlt sich jetzt nicht so wohl?
Das zeigt sich ja manchmal ganz unterschiedlich und es ist natürlich schwer, sozusagen auf einem Nachtflug das nochmal besonders wahrzunehmen. Aber ja, vielleicht nicht auf diesem Flug, aber auf vergangenen Flügen sieht man immer wieder Leute, die unsicher sind, die nervös wirken. Das kann halt sein, dass sie eben Flugangst haben, einfach oder sich unwohl fühlen mit der großen Menge an Menschen, die in einer Röhre am Ende drin sind. Das nimmt man hin und wieder wahr, ob es vielleicht der unsichere Blick ist, wenn eine Flugbegleiterin von vorn nach hinten läuft, wenn ein Geräusch sozusagen angeht oder die Klappen ausgefahren werden, ein Geräusch kommt, was man vielleicht gerade nicht erwartet hätte. Man merkt das hin und wieder, wenn Leute nervös sind. Wie stark die Angst am Ende tatsächlich ausgeprägt ist, ist natürlich für mich dann als Passagier auch manchmal schwer einschätzbar.
Herr Wannemüller, vielleicht können Sie uns jetzt mal sagen, wie so ein Seminar denn genau abläuft. Wie versuchen Sie es, Menschen, die Flugangst zu haben, ja, diese Angst innerhalb eines Tages dann mehr oder weniger zu nehmen, vielleicht sogar komplett zu nehmen?
Also unser Seminar ist tatsächlich so aufgebaut, dass wir mit so einem Informationsteil starten. Da geht es darum, dass Menschen erstmal so ein bisschen was erfahren darüber, was hat Angst eigentlich für eine Funktion, warum gibt es die, warum ist Angst absolut nicht gefährlich, sondern tatsächlich ein wichtiges Feature, was uns in vielen Situationen hilft zu überleben. Dann gehen wir darauf ein, was genau ist eigentlich Flugangst? Wie kann man Flugangst auch von so einer phobischen Flugangst unterscheiden? Was sind die aufrechterhaltenden Bedingungen von Flugangst? Also sowas wie beispielsweise dieses angesprochene Vermeidungsverhalten, Sicherheitsverhalten. Ganz viele Leute, die schlimme Angstprobleme haben, trinken beispielsweise vorher Alkohol oder nehmen eine Beruhigungstablette. Wir erarbeiten mit den Leuten, warum das tatsächlich erstmal total verständlich ist und kurzfristig vielleicht sogar hilft, aber mittelfristig die Angst und das Problem extrem aufrechterhält. Und laden die dann natürlich auch ein in diesem Expositionsflug, also in dem Übungsflug, den wir auch im Angebot haben, dann genau auf eben solche Strategien wirklich zu verzichten, um dann auch mal neue alternative Erfahrungen zu machen. Die müssen ja nicht immer wiederholen, dass sie sich irgendwie durch so eine Situation quälen können, wenn sie sich mit irgendwelchen Sicherheitsstrategien davor darauf vorbereiten, sondern wir laden die Leute wirklich ein, gemeinsam mit uns in der Situation dann auch Erfahrungen zu machen in Bezug auf, was macht Angst in so einer Situation wirklich mit mir? Was kann die, was macht die aber auch nicht? Meistens sind die Leute ganz erstaunt darüber, dass eben bestimmte Konsequenzen, die man befürchtet hat, beispielsweise, dass man da gar nicht aufstehen kann oder so verkrampft ist, dass man da sich in den Sitz krallt, dass das nichts ist, was man jetzt beispielsweise die ganze Zeit macht, sondern dass man da auch ganz gezielt gegen angehen kann. Was wir aber vorher, und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, noch machen im Rahmen unserer Seminare, ist, dass wir natürlich den Leuten auch nochmal ein paar Informationen, das macht dann nicht ich, sondern jemand, der sich wirklich damit auskennt, also sprich eine Pilotin oder ein Pilot der Lufthansa-Gruppe, dann auch wirklich nochmal Informationen anbietet in Bezug auf Flugsicherheit, in Bezug auf Umgang mit schwierigen Situationen in der Luft. Also wir wollen unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen natürlich schon auch ein realistisches Bild davon vermitteln, dass Fliegen wirklich sicher ist, aber ich bin dann immer so ein bisschen auch der schlechte Laune-Onkel an der Stelle, weil wenn wir damit durch sind, weise ich die Leute auch immer noch mal darauf hin, ja, Fliegen ist sicher, aber Planet Wissen hat da mal so eine Untersuchung gemacht. Es gibt irgendwie mal 0,0000, dann kommen noch ein paar Nullen und dann kommt irgendwann eine 6% Wahrscheinlichkeit, dass auch dieser Flug da in der Situation irgendwie schief gehen könnte. Das heißt, es geht auch darum, den Leuten noch mal vor Augen zu führen, es macht gar keinen Sinn, bei so einer geringen Wahrscheinlichkeit nochmal auf die Suche, auf die Extrasuche nach Sicherheit zu gehen, die eigentlich immer nur dazu führt, dass man merkt, man kann sie nicht erreichen. Man muss mit einem ganz kleinen, mit einer ganz, ganz kleinen Rechtsunsicherheit auch in die Situation gehen. Also sprich auch wirklich nochmal eine erwachsene Entscheidung treffen. Ich mache das jetzt. Ich möchte meine Flugangst heute wirklich loswerden und dann eben in diesen Expositionsflug gehen. Und hinterher besprechen wir dann diese Erfahrung nochmal auch in der Gruppe nach. Die Leute erzählen nochmal, was sie sozusagen in der Situation auch wirklich Neues und für sie Wichtiges erlebt haben. Wir geben nochmal Tipps im Umgang mit dem weiteren Vorgehen. Da, auf der einen Seite ist mir verantwortungsvolles Fliegen wichtig. Auf der anderen Seite bin ich in der Situation natürlich Therapeut, der die Leute dann auch einlädt, sozusagen solche Flugerfahrungen dann auch zukünftig nochmal zu wiederholen, um dann tatsächlich die Angst auch langfristig loszuwerden. Dieses Seminar ist oft so der erste wichtigste Schritt, aber es sollte danach dann schon auch weitergehen und man sollte dann sozusagen fliegerisch nicht die Hände in den Schoß legen, sondern auch nochmal weitere neue Erfahrungen dann vielleicht auch mit der Familie oder sozusagen in einem etwas anderen Kontext mit Fliegen machen, damit man auch wirklich dieses Problem langfristig los wird und tatsächlich unsere Zahlen zeigen, dass 70% der Leute, die bei uns in den Seminaren waren, sind dann auch wirklich nach klinisch-psychotherapeutischen Kriterien hinterher remittiert, also haben wirklich keine Flugangst mehr und auch keine Flugphobie mehr. Das sind also schon ganz gute Zahlen für so Teilnahme an einem Tag.
Sie haben diesen Flug angesprochen und es gibt da zwei ganz spannende Dokumentationen, einmal vom ZDF, einmal von Arte, kann ich sehr empfehlen. Und ja, da war eben ein Kamerateam mit an Bord. Und wenn man die Leute so anguckt, also die leiden da zum Teil wirklich. Also das ist wirklich, der Körper rebelliert da richtig in dem Moment.
Das stimmt. Also wir machen da den Leuten auch gar keine falschen Versprechungen, dass wir irgendwie sagen würden, das wird jetzt hier easy peasy, sondern im Gegenteil, wir Darum geht es ja tatsächlich ganz genau. Es geht wirklich darum, dass die Menschen in der Situation mit ihrer Angst auch neue Erfahrungen machen können und die Dinge auch wirklich ausprobieren können, von denen sie vorher immer der Meinung waren, das kriege ich in so einer Flugsituation absolut nicht hin oder ich werde diese Angst auch gar nicht aushalten können oder. Also wir machen tatsächlich in unserem Training nichts, was dann so eine kurzfristige Angstlinderung bringt, sondern im Gegenteil, wir möchten tatsächlich, dass die Menschen sowohl in der Situation, also mit dem Fliegen, mit dem, wie sie sich verhalten in der Situation, aber auch mit ihrer Angst und mit dem Umgang von Angst, mit dem Testen von Erwartungen in Bezug auf die Angst, also beispielsweise die Angst, dass man umfällt oder dass man irgendwie durchdreht in der Situation oder dass man es schlicht nicht mehr aushalten kann, dann auch wirklich sozusagen im Nachgang an so einen Flug anders darüber denken. Und das ist der wichtige, entscheidende Unterschied, denn man kann auch 10-mal hintereinander fliegen und sich wundern, warum die Angst nicht weniger wird und man eigentlich immer an dem gleichen Punkt bleibt. Das liegt oft daran, dass man zwar geflogen ist, aber bestimmte angstmachende Erwartungen und Annahmen, die man hat, durch diese Flugerfahrung überhaupt nicht überprüft hat und überhaupt nicht verändern konnte. Und da möchten wir sozusagen den Menschen bei helfen.
Herr Wilker, wir haben gehört, das sind dann Flugzeuge, die zur Verfügung gestellt werden von einer Airline in der Lufthansa Group. Und die Crews, die da mit an Bord sind, müssen die gezwungen werden? Machen die das freiwillig? Finden die das ganz witzig? Freuen die sich, dann helfen zu können an dem Tag? Weil das ist ja dann nun wirklich ein besonderer Flug, wenn im Prinzip 100% an Bord ja, ein Problem haben, damit abzuheben.
Das ist korrekt. Wir haben die Seminare vor ein paar Jahren mit der Eurowings gestartet und wir stellen tatsächlich fest, die Crews kommen immer wieder. Also die einmal sozusagen an diesem Seminar teilgenommen haben, die möchten immer wieder kommen. Wir haben das Ganze dann auch erweitert auf München und auf Frankfurt. Da haben wir das dann zusammen mit der Lufthansa gemacht oder mit der Discover Airlines. Und wir stellen fest, die Crews, die einmal dabei waren, gesehen haben, was wir da machen und auch ein besonderes Gefühl entwickelt haben, oh, das ist ja gar nichts Gefährliches, so viele mit Flugangst sozusagen in ein Flugzeug zu setzen, sondern im Gegenteil, das ist ein ganz besonderes Erlebnis am Ende, das wollen sie immer wieder machen. Die Airlines selber suchen natürlich eine besondere Crew aus, also Leute, die besonders dafür geeignet sind, sag ich mal, empathisch sich auf diese Flugangstbetroffenen einlassen können, die vielleicht auch sozusagen schon mal vorausgebildet wurden. Und solche Crews, die setzen wir da ein und die freuen sich immer wieder besonders drauf, wenn wir so ein Seminar machen und möchten Teil eigentlich davon sein.
Wie häufig gibt es diese Kurse?
Wir haben die derzeit 4 bis 5 Mal im Jahr, versuchen die über das ganze Jahr an 4 Standorten zu verteilen, sowohl in Düsseldorf, Frankfurt, München als auch Berlin und freuen uns da eigentlich immer wieder ein breites Angebot machen zu können für alle Flugangstbetroffenen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum möchten da quasi alle einladen, an diesen Seminaren teilzunehmen, weil es einfach ein besonderes Erlebnis ist und auch man damit tatsächlich die Flugangst, wie Herr Müller schon sagt, überwinden kann. Die Zahlen zeigen es, dass das ein Erlebnis ist, was nachhaltig tatsächlich Wirksamkeit zeigt.
Herr Wademüller, für alle, die jetzt kleinere Probleme haben, also vielleicht sich ja unwohl fühlen, jetzt nicht wirklich Angst haben, keine Phobie haben, haben Sie so ein, zwei Tipps, wie man entspannt ins Flugzeug steigen kann, sich hinsetzt und den Flug genießen kann?
Also was man sich auf jeden Fall nochmal vor so einer Flugreise wirklich vor Augen führen sollte, und das kann man ja mit ein paar Klicks auch im Internet rauskriegen, ist zum einen wirklich, was ist die realistische Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt beim nächsten Mal irgendwie was passiert, wenn ich fliege? Dann sieht man, dass diese Zahl natürlich sehr, sehr klein ist. Man sieht aber auch, dass die Zahl eben, wie gesagt, nicht null ist. Und wenn man sich dann nochmal eine Situation anguckt, wie beispielsweise häusliche Unfälle, und sieht, wie oft kommen die eigentlich im Jahr vor und sieht, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass einem zu Hause was passieren kann, teilweise auch mit schrecklichem Ausgang was passieren kann, viel, viel höher ist als die beim Fliegen. Und man sich aber eigentlich bisher noch nie damit beschäftigt hat und das für einen selbst im Leben noch nie eine wirklich zentrale Rolle gespielt hat, dann merkt man vielleicht auch ganz schnell, hier stimmt was nicht. Hier bin ich irgendwie, was meine Risikobewertung angeht, nicht fair mit der Situation. Wenn ich dann noch am Abend vorher mir so, noch mal so Gedanken mache darüber, was glaube ich denn, was da eigentlich sozusagen wirklich passieren kann, in so einer Situation und nimm diese Angst und diese Sorge auch ganz gezielt mal mit und versuch sozusagen die zuzulassen und nicht die irgendwie zu unterdrücken oder sowas, sondern die wirklich in der Situation auch mal ja wirken zu lassen und dann praktisch natürlich die Erfahrung zu machen, okay, weder meine Angst ist irgendwie durch die Decke geschossen, noch ist das passiert, was ich eigentlich immer dachte oder vor dem ich Angst habe, dann kann das total helfen, um dann mit der Zeit auch immer entspannter zu fliegen. Also gar nicht so sehr irgendwie was gegen die Angst unternehmen, sondern die Angst wirklich, ja, mitzubringen in die Situation und zu schauen, welche Erfahrung müsste ich jetzt eigentlich machen, damit ich beim nächsten Mal anders über sowas denke.
Wie sieht es aus mit Social Media? Wenn man da einmal in die verkehrte Bubble, in den falschen Algorithmus reinrutscht, dann sieht man ja häufiger irgendeinen Content, der einen vielleicht eher schlecht drauf bringt im Blick auf Fliegen. Also sowas sollte man dann vermeiden oder wenn dann in der Tagesschau über ja, möglicherweise einen Absturz oder ähnliches berichtet wird?
Naja, ich meine, man kann das ja eigentlich gar nicht wirklich vermeiden, denn wenn irgendwo auf der Welt ein Flugzeug mit mehr als 20 Personen drin abstürzt, dann können Sie sicher sein, dass wir beide davon wahrscheinlich erfahren über irgendein Medium. Und das ist natürlich oft ein Problem, weil das für die Leute natürlich immer wieder so aktualisiert, dass Fliegen was Gefährliches und was Unsicheres ist und es jederzeit und überall irgendwo Unfälle gibt und immer was passieren kann. Das ist oft der Grund dafür, warum es dann zu so einer massiven auch Überbewertung der Gefahr kommt. Aber auf der anderen Seite, was man sich natürlich da auch dann wieder vor Augen halten muss, man erfährt natürlich nichts von den ganz, ganz, ganz vielen Flugzeugen, die, ich glaube, Sebastian hat mal sowas gesagt wie, jederzeit ist eine Großstadt wie Köln, zu jedem Moment seit der modernen Fliegerei eigentlich zu jedem Moment in der Luft, die also quer um den Globus unterwegs ist. Und die kommen in der Regel alle sicher und wohlbehalten auch unten wieder an. Und von denen erfährt man natürlich nichts. Die sind nicht jeden Morgen irgendwie eine Schlagzeile in der Zeitung oder eine Eilenmeldung in den Medien. Und das hilft vielleicht auch manchmal, dass man sich sozusagen wirklich vor Augen führt, naja, es ist eine extrem selektive Berichterstattung. Zu sagen, man soll versuchen, sich diesen Beiträgen zu entziehen, ich glaube, das ist irgendwie gar nicht möglich. Und Vermeidung ist eigentlich nie ein guter Angang von Angst. Also solche Berichte gibt es, damit muss man irgendwie auch leben, die muss man einordnen, die muss man ins richtige Licht, ins richtige Verhältnis setzen und dann braucht man eigentlich auch keinen sozusagen vermeiden. Den Umgang mit solchen komischen Berichten sich angewöhnen, sondern man muss es irgendwie auch aushalten können.
Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank nach Buenos Aires an Sebastian Wilker, der jetzt gleich Frühstück essen geht.
Vielen Dank, ja, werde ich machen.
Und danke auch nach Bochum an Dr. Wannemüller, der ja, uns eben aus dem Ruhrgebiet zugeschaltet war.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Das war euer Luftfahrt-Podcast. Danke an euch fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann unterstützt mich und uns mit einer 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App und gebt auch eine schriftliche Bewertung ab. Das hilft, damit der Podcast auch in diesem Jahr weiter wachsen kann. Nachrichten aus der Welt der Luftfahrt gibt's rund um die Uhr per Klick unter aerotelegraph.com und abonniert gerne auch unseren News-Kanal bei WhatsApp. Das ist kostenlos und so verpasst ihr nichts. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.